Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einem Interview. Und zwar haben wir heute einen Gast, den viele von euch unter dem Namen Strafverteidiger auf Instagram kennen. Basti, was kannst du denn über unseren Gast schon mal vorab sagen?
Genau, erstmal, wir haben heute zu Gast Professor Dr. Florian Eder. Wir können mal direkt schon voraussagen, wir sind jetzt per Du, also wir siezen uns nicht. Beziehungsweise wir haben im Vorgespräch abgeklärt, ich muss ihn siezen und Kurs darf ihn duzen.
Weil ich Fachlaie bin und du nicht.
Genau, und ich nicht, genau. Aber dann würden wir doch erstmal sagen, Florian, stell dich doch selbst mal kurz vor.
Also ich wünsche euch beiden erstmal einen wunderbaren guten Morgen. Wir machen es heute in der Früh, das Ganze. Ganz kurz zu meiner Person. Meinen Namen habt ihr ja schon erwähnt. Ich bin Professor an der Hochschule für Polizei, unterrichte dort Straf- und Strafverfahrensrecht und bin auch lange Jahre Strafverteidiger in verschiedensten Varianten, also nicht nur jetzt das Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsstrafrecht oder Sexualstrafrecht oder Betäubungsmittelstrafrecht, sondern wir decken eine sehr große Bandbreite ab. Ansonsten war ich auch früher schon in der Lehre aktiv, habe an der Universität Regensburg schon gelehrt und ich selber habe studiert an der Münchner LMU, dort auch promoviert und mein zweites Staatsexamen habe ich vor dem Oberlandesgericht München abgelegt und bin dann relativ schnell selbstständig geworden und habe mich dann als Strafverteidiger niedergelassen und kam dann irgendwann auch mit den sozialen Medien in Kontakt und deswegen auch etwas aktiv auf Instagram und Co. Aber vielen Dank dafür, dass ich bei euch sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir haben sehr viel Nachrichten bekommen, als wir dich angekündigt haben, weil ich glaube, Strafverteidiger ist so vor allem für die unteren Semester so mit den spannendsten Beruf, den man wählen kann. Deswegen haben wir auch, kombinieren wir das jetzt so ein bisschen aus unseren Fragen, die wir an dich haben, und wir kombinieren das mit den Fragen, die die Zuhörer uns gestellt haben. Manche Fragen werden dich vielleicht auch ein bisschen überraschen, aber das werden wir dann sehen. Es sind teilweise auch lustige Fragen dabei. Fangen wir also mal an. Kursch?
Ja, ich werde eigentlich mal vorab eine andere Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Social Media, die ganze Social Media Präsenz, ist das eigentlich eine Sache, die dich persönlich interessiert? Oder ist es einfach, sag ich mal, ein weiteres Tool zur Kundenakquise? Weil theoretisch, ich sag mal, ein Anwalt von heute könnte sich das natürlich sehr gut zu Nutzen machen. Wie nutzt du das? Also ist das ein reines Hobby-Thema für dich oder ist das auch wirklich ein Thema, was du nutzt in deiner Präsenz?
Also ursprünglich würde ich sagen, war es sicherlich eigentlich nur ein Spaß. Ich habe das früher an der Uni Regensburg so gehabt, dass ich mich mit den Studenten, ich war immer relativ eng, mit denen haben auch, wenn ich gesagt habe, ihr könnt mich überall erreichen, über E-Mail, auch über Facebook und was weiß ich, und haben dann damals über Facebook auch immer für unsere Kurse so Gruppen gebildet. Und das kam immer ganz gut an, weil man sich da sehr, sehr schnell miteinander in Kontakt treten konnte. Und irgendwann haben mir mal welche gesagt, hey, Sie könnten doch mal auf Instagram gehen. Da habe ich gesagt, hä, Instagram ist doch irgendwas mit Bildern. Das ist doch bescheuert, einfach nur so ein Bild machen. Und dann dachte ich mir, okay, setzt du dich mal damit etwas auseinander. Das ist am Anfang etwas schwierig, muss ich tatsächlich sagen, weil ich mir dachte, wie machst du das? Aber mittlerweile, muss ich sagen, ist das mein primärer Kanal. Und es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß, vor allem in Kontakt zu treten, weil du hast einerseits einen engen Kontakt, ich sag's mal, mit der Community der Studenten, aber auch mit sehr vielen Kollegen bin ich da in Kontakt gekommen. Und ich kann auch eine Geschichte erzählen, es war vor 2 Jahren der Strafverteidigertag und plötzlich kommen Kolleginnen her, irgendwie von der Ferne, und sagen, hey, du bist doch der Strafverteidiger. Und das fand ich so schön, wir haben uns dann unterhalten und wir kamen schnell dazu, man fühlte sich, als kenne man sich schon ganz, ganz, ganz lange Zeit, obwohl man persönlich noch nie was zu tun hatte. Also ich muss sagen, gestartet bin ich ganz sicher rein privat eher für die Studis und mittlerweile, also als Werbekanal sehe ich es nicht wirklich, weil wenn man so meine Posts ein bisschen verfolgt, also da ist relativ wenig jetzt so Werbegeschichten drin, aber so ein bisschen was kann man sicherlich machen und tatsächlich kommt manchmal auch was über Instagram oder über diese Social Media Geschichten, wobei ich dann gleich sage, bitte das nicht auf dem Kanal fortführen, sondern das sollten wir dann irgendwie anders besprechen. Aber ich sehe es nach wie vor, es macht sehr, sehr viel Spaß, einfach darüber zu kommunizieren.
Bekommst du dann viele Mandate über, du hast ja auch da 2 Notfallnummern, glaube ich, drin in deinem Profil, bekommst du da Mandate auch drüber oder werden die Nummer, also es wird wahrscheinlich die gleiche Nummer sein, aber die werden bestimmt sagen, sind die über deinen Instagram-Kanal auf dich gekommen oder?
Das gibt es teilweise, also ich habe teilweise Direct Messages, die dann kommen, auch auf anderen Plattformen, wo man dann natürlich schnell umschwenkt, weil ich sage immer wieder Vorsicht bei diesen ganzen Plattformen, du weißt nie, wer mitliest. Aber es gibt tatsächlich auch, ich höre es ab und zu, wenn das dann das Telefon zu mir hochgeschaltet wird, sagt dann meine Sekretärin zum Beispiel, da ist irgendjemand über Instagram gekommen oder irgendwas sagt, der kennt sie und der hat da mal eine Frage. Also das kommt teilweise vor, aber es ist sicherlich der geringere Teil der Anfragen. Also das ist jetzt nicht so, dass darüber die Masse kommt, aber es ist trotzdem was, wo sich Leute interessieren und dann sagen, hey, da habe ich was gehört, ich frage den mal.
Jetzt hat Basti mir im Vorhinein so ein bisschen ein paar Sachen erzählt und dann hat er mir erzählt, da gibt es eine Notfall-Hotline. Da dachte ich mir so, aber für was denn? Der ist doch kein Klempner, der da irgendwie nachts immer kommen muss und dann irgendwie Wasserrohrbruch reparieren muss. Warum braucht man denn eine 24-Stunden-Hotline? Vielleicht kannst du ja mal erklären, wofür es diese Hotline gibt und was du da eigentlich tust.
Es ist gar nicht mal so schlecht, der Vergleich mit dem Klempner oder mit dem Schlüsseldienst. Wenn bei dir gerade die Toilette voll ist, ist es dringend. Und genauso ist es bei manchen, die sozusagen auch mit dem Kopf bis in die Exkremente, sage ich jetzt mal, stecken. Das heißt, die Polizei kommt plötzlich, er wird verhaftet, die Person, oder er muss zu einer Vernehmung, was auch immer. Und da ist natürlich Zeit relativ schnell, soll man da handeln, oder auch die Polizei selber. Wenn die Person sich schon bei der Polizei befindet, das kann mitten in der Nacht sein, ja, dann braucht die Person vielleicht einen Strafverteidiger. Und dafür haben wir diese Notfall-Hotline, wobei ich auch immer ganz deutlich sage, dass es halt wirklich nur für Verhaftung, Durchsuchung, irgendwelche sonstigen vorläufigen Festnahmen, aber nicht bitte, hatte ich auch schon gehabt. Ich glaube, um 4:30 in der Nacht ruft mich jemand an und sagt, ah, ich habe da mal eine Frage, ich wurde gerade kontrolliert von der Polizei, ich hatte so und so viel Promille, was blüht mir? Dann war meine Frage um 4:30 in der Früh wohlgemerkt, sind Sie bei der Polizei? Also, nö, ich bin daheim. Sag ich, nochmal, haben Sie gerade ein akutes Problem? Nö, mich hat's nur interessiert. Gut, dann kann es sein, dass ich auch ein bisschen aggro geworden bin und ihn erstmal 2 Minuten zusammengefallen habe und gesagt, ruf zu den Geschäftszeiten an, aber nicht mit so einem Fliegenschiss bitte jetzt zur so Notfallgeschichten. Also dafür ist es da, wenn es wirklich brennt und die Person muss halt dann auch einfach schnell an einen Verteidiger kommen und dafür ist es schlichtweg da. Und das haben auch viele Kollegen und Kolleginnen sowas, also das ist gang und gäbe. Mhm.
Und hat das jetzt was mit dem, oder beziehungsweise bist du auch Pflichtverteidiger?
Also wir machen sicherlich auch Pflichtverteidigung, ich mache es auch vor dem Hintergrund. Natürlich müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein bisschen wie mit dem Krankenkassensystem. Es gibt Privatpatienten, es gibt die gesetzlich Versicherten und es kann aber nicht sein, dass, sage ich immer wieder, die gesetzlich Versicherten irgendwie einen schlechteren Standard haben. Und es ist halt sehr oft, dass als Pflichtverteidiger sehr oft Personen bestellt werden, die halt die Richter gut kennen, die Staatsanwälte gut kennen, aber keine gute Verteidiger-Performance leisten. Und warum macht man das? Klar, weil sich ein Gericht sagt, hey, ich bestelle den, mit dem habe ich keinen Stress. Und das, finde ich, ist nicht richtig und deswegen mache ich immer mal wieder auch in geeigneten Fällen Pflichtverteidigungen. Und das halte ich auch, oder sollte auch jeder machen, egal wie gut man auch verdient, finde ich das eigentlich fair und das ist eigentlich eine Sache, die jeder machen sollte.
Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz dieses System Pflichtverteidiger erklären? Was ist ein Pflichtverteidiger für die unteren Semester, die vielleicht noch nicht wissen, was das ist? Oder vielleicht für Kurasch, der weiß es wahrscheinlich auch nicht.
Ein Pflichtverteidiger wird bestellt, wenn er notwendig ist für das Verfahren. Es gibt da gesetzliche Grundlagen dafür, wenn man da mal in 140 beispielsweise reinschaut, StPO, da steht drin, wann ein Pflichtverteidiger zu bestellen ist, zum Beispiel, wenn man verhaftet wird oder so ein allgemein, wenn die Sach- und Rechtslage schwierig ist, dann hat das Gericht automatisch einen Pflichtverteidiger zu bestellen, damit derjenige verteidigt ist. Ist eine sehr gute Institution. Dieser Pflichtverteidiger wird grundsätzlich erstmal auch vom Staat getragen, also der Staat legt hierfür die Kosten aus, die natürlich ja von den Sätzen her relativ gering sind, muss man auch sagen. Aber man muss auch wissen, wenn man einen Pflichtverteidiger hat, ist der nicht umsonst. Am Ende des Tages kostet der was. Also wenn man das Verfahren, wenn man verurteilt wird, trägt man die Kosten des Verfahrens, also auch die Kosten des Pflichtverteidigers. Und fairerweise, wie gesagt, jeder wünscht sich jemanden, der für einen da ist und der für einen den Job macht und nicht, der ihn in die Pfanne hat. Und auch da kann ich 2 kleine Beispiele bringen, was ich schon erlebt habe. Zum Beispiel hatte ich einen Kollegen, der immer wieder bestellt wird und der schrie in laufender Fahndung, sprang er auf und sagt, jetzt hör doch auf mit dem Quatsch, gesteh doch endlich, jeder kriegt das, was er verdient. Das ist nicht der Sinn und Zweck eines Pflichtverteidigers. Und dann höre ich am Schluss von der Richterin seinerzeit, oh, der Anwalt so und so, den bestelle ich gerne, denn ist der bessere Staatsanwalt. Also da fasst du dir ein bisschen an den Kopf. Das ist natürlich eine Sinnentleerung der Pflichtverteidigung.
Ja, okay. Ja, jetzt Strafverteidiger klingt so ein bisschen nach, keine Ahnung, also das ist sozusagen die Fernsehversion des Anwalts, wie wir ihn alle kennen. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Was sind denn so die spannendsten Fälle, über die du auch reden kannst und wo du mal so ein bisschen was berichten kannst, wo du wahrscheinlich selber sagen würdest, okay, das sind so in deiner eigenen Laufbahn bisher so die bewegendsten, interessantesten Fälle gewesen?
Ja, das ist schwierig. Dadurch, dass man eine sehr große Bandbreite hat, man könnte natürlich immer auf die sagen, die brutalsten Fälle sagen, oh, das war jetzt ganz krass. Es gibt sicherlich Fälle, die teilweise in Erinnerung bleiben. Ich habe zum Beispiel einen Fall, der mich deshalb bewegt. Also ich bin relativ kühl bei sowas, weil ich sage immer, man fraternisiert sich niemals mit dem Mandanten. Das finde ich ist einfach falsch, weil man braucht den notwendigen Abstand. Aber es gibt einen Fall, der nervt mich bis heute sehr. Und das war ein Tötungsdelikt seinerzeit. Da ist jemand verstorben und mein Mandant ist dann entsprechend angeklagt worden. Und es gab große Bedenken, wie das Ganze abgelaufen wurde. Letztendlich konnte herausgearbeitet werden, dass der gestorben ist, meine Mandanten angegriffen hat. Also auch das Gericht sagte, ja, der hat den Messer in der Hand, der ging in Richtung des Mandanten, um dann zu sagen, ja, aber der Mandant hatte trotzdem kein Notwehrrecht. Und das ist sowas, was man irgendwie nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, weil man sagt, egal wie die Konstitution ist oder sonstiges, wenn jemand auf einen zukommt und war auch Alkohol im Spiel, ja, dann kann ich doch nicht sagen, ja, da wird mir nichts passieren. Und ich meine bis heute noch, dass die Verurteilung unrichtig war. Ist total ein netter Kerl, also auch integriert, Familie, Job, alles super. Ansonsten nie großartig was gehabt. Und mich stört einfach das, weil ich das Urteil schlichtweg für falsch erachte. Und dennoch sitzt er für längere Zeit da im Gefängnis. Also das tut mir persönlich sehr, sehr leid. Dann gibt es auch andere Fälle. Auch das war mal, wenn man Sexualstrafsachen hat, auch da überlegt man sich, naja, wie sieht's denn da aus? Und da hat man auch so ein, zwei, drei Fälle, wo man sagt, naja, das kann nicht so stimmen. Das Gericht verurteilt dann trotzdem. Man verteidigt manche Vorwürfe weg, aber so ein Rest bleibt bestehen. Und man geht wirklich sicher davon aus, dass der Mandant es nicht war. Und immer diese Fälle, wo du sagst, wo du dir selber eigentlich sicher bist, der Mandant ist unschuldig, die bleiben so ein bisschen hängen, die stören einen einfach. Wenn man sagt, jetzt hat man versucht, alles zu geben, trotzdem Gefängnis. Also das wären so die zwei Fälle, die mich bewegen.
Also sagen dann die Mandanten, sagen die dir ab und zu, ob sie jetzt wirklich die Tat begangen haben oder nicht? Oder fragst du die erst gar nicht danach?
Also ich für meinen Teil, das ist eine oft gestellte Frage, weil die nächste Frage, die dann kommt, ist immer, wie kann man denn sowas machen moralisch? Ich sage ganz klar, ich frage nie, weil mich interessiert letztlich nicht, was der Mandant gemacht hat. Warum? Ich arbeite als Strafverteidiger anhand der Beweismittel, anhand der Akten. Und da ich selber gerne neutral an die Sache gehe, ist mir auch völlig egal, ob er sagt, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht. Weil wie soll mich das jetzt lenken? Die Information, die bringt mir ja nicht wirklich viel. Aber ich habe natürlich eine Einschätzung, die ich treffe, die ich für mich selber treffe. Glaube ich ihm nicht, was er mir erzählt. Aber fragen danach tue ich es nicht. Und ich halte es wie Dr. House, everybody lies. Und das hast du natürlich auch bei Mandanten. Und das ist auch verständlich, ihr wisst alle selber, wenn man mal was getan hat, dann versucht man sich immer in einem besseren Licht hinzustellen. Das ist völlig normal. Und dementsprechend ist das für mich nicht so streitentscheidend. Was man natürlich schon mal fragen muss, ob man sagt, gibt es über den Vorwurf hinaus vielleicht ein paar Probleme, sodass man gleich sagen kann, naja, könnte noch was anderes blühen, weil daran muss ich ja natürlich die Verteidigungslinie ausrichten so ein bisschen. Da versucht man das so ein bisschen zu erforschen, ob noch, sagen wir mal, weitere lodernde Feuer irgendwo sind. Aber im Ergebnis, denke ich, fährt man wirklich gut, wenn man da ganz neutral an die Sache geht, ohne da großartig zu reden, hast du es gemacht, hast du es nicht, die Info bringt dir nichts und man verteidigt anhand der Akte. Das ist das Relevante, so sehe ich zumindest.
Und wie ist das denn für dich auch? Also ich meine, wahrscheinlich wirst du ab und zu mal auch merken, okay, also wahrscheinlich, ne, die Person, die ich jetzt gerade verteidige, die sagt mir eventuell, aber oder es ist sehr offensichtlich, dass die Person schuldig ist, weil an den gegebenen Umständen. Fühlst du dich denn auch ab und zu mal in einer gewissen Position, sag ich mal, unsicher, weil du denkst, okay, also wenn diese Person diese Tat wirklich getan hat, dann ist es auch, sag ich mal, für dich selber ein Unwohlgefühl, also nicht mal moralisch, sondern wirklich so deine eigene Sicherheit, sage ich jetzt mal, wo du sagst, okay, wenn die dazu fähig war, dann weiß ich nicht, wozu die fähig ist, wenn die mich persönlich angreifen sollte in irgendeiner Art.
Also wenn du meinst, ob ich Angst habe, wenn ich mit der Person rede jetzt, also im Gefängnis zum Beispiel, geht da deine Frage so ein bisschen hin?
Ja, so genau.
Okay, also die Fälle hatte ich tatsächlich noch nie. Natürlich hat man mal Mandanten, wo man zumindest aus der Akte schon weiß, naja, der ist jetzt nicht ganz ungefährlich, aber ich hatte noch nie Angst in meinem ganzen Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab einen Fall, wo ich mal kurz dachte, oh, dass da die Zwischentür auf ist, Ja, gut, da war ich etwas angespannter, weil ich mir dachte, wenn der jetzt rüberläuft, gut, dann muss ich schauen, was ich noch aus meiner Vergangenheit an Kampfsport weiß. Das war tatsächlich in einer geschlossenen Psychiatrie und da hatte ich einen Mandanten. Und das Witzige war, du wirst reingeführt, du hast das komplett abgeschlossen, du bist alleine drin, der Mandant hinter Glas. Und der Witz war jetzt, da gibt es eine Seitentüre, auch auf Panzerglas, die war aber offen. Und ich dachte mir, ja cool, ich gehe ja diese Sicherheitsgeschichte rein, der sagt, ja, ja, wenn was ist, bla bla bla, und dann war die Seitentür offen, okay, und ich war, wie gesagt, keine Angst, aber ich habe immer geschaut, okay, wenn der jetzt aufstartet, dann musst du auch schnell aufspringen, weil du hast jetzt keinen Bock, dass da irgendwas passiert, aber sonst Angst hat man eigentlich nicht. Ich glaube auch, die Mandanten, die man dort hat, das ist meistens so, die sagen, hey, der Verteidiger, das ist eigentlich so ein bisschen derjenige, der mir hilft. Und da gibt es, muss man schon sagen, einen relativ großen Respekt von dem Mandanten. Also das habe ich auch oft erlebt. Von daher, ich kann es für mich nicht beschreiben, dass ich da jemals Bedenken gehabt hätte.
Aber glaubst du, dass das auch was mit deiner Präsenz zu tun hat? Also, dass eine Frau, die den Beruf machen würde, eher einen schwierigeren Stand hat als ein Mann, der den Beruf macht? Einfach weil vielleicht auf der Mandantenseite der Respekt, den du jetzt beschreibst, in der Position nicht so gegeben ist wie bei dir, weil halt du durch deine Art, du sagst ja, du hast Kampfsport gemacht, also wahrscheinlich wirst du jetzt auch nicht unbedingt in deiner Präsenz, dich einschüchtern lassen, dass das da einen gewissen Effekt hat darauf?
Gut, also erstens, die Zeiten des Kampfsports sind lange, lange, lange zurück. ich bin nicht mehr der Man of Steel. Ich habe auch kein Sixpack mehr, aber ich könnte ein Sixpack vielleicht noch verdrücken. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ernsthaft zu deiner Frage. Ich habe ja auch eine Kollegin hier in der Kanzlei, die verteidigt. Ich würde es nicht so sagen. Also sie hat mir das auch noch nie erzählt. Und ich habe auch viele ganz liebe und geschätzte Kolleginnen im Umfeld, die mir das zumindest auch noch nie so zugetragen haben. Ich meine, ich kann jetzt nur aus der Entfernung sprechen, aber ich hätte noch nie erlebt, dass eine Kollegin gesagt hat, ich bin irgendwie schlecht behandelt worden oder es war von oben herab. Es gibt schon manchmal Personengruppen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt aus dem arabischen Raum ist, dann gibt es manche mit etwas Altherdenkenden, die dann sagen, eine Frau, was will die eigentlich als Verteidigerin? Aber auch das war zum Beispiel bei einer Kollegin, seit wenn wir solche Personen hatten, ist das nie vorgekommen tatsächlich. Also hat nie von oben herab. Das kann auch sein, weil die Kolleginnen eine tolle Präsenz haben, nur weil man, ich sage, nur ist eine blöde Formulierung, weil man jetzt eine Frau ist, sozusagen jetzt nicht wie so ein Mann, irgendwie so muskelbar geht, ist ja nicht jeder Mann. Aber ich glaube, dass eine Frau genauso eloquent da sitzen kann und das ausstrahlt, diese, ich sage es mal, Stärke, und der Mandant vielleicht nicht eingeschüchtert ist, aber der Respekt einfach dort vermittelt wird. Und deswegen glaube ich, ist es von Mann zu Frau heutzutage gar nicht mehr so dramatisch. Also meine Ferneinschätzung, wie gesagt, cool. Kann es nicht anders sagen leider.
Ja, das war nämlich tatsächlich die meistgestellteste Frage, ob es eine Frau als Strafverteidigerin schwieriger hat als ein Mann. Also würdest du sagen, eigentlich nicht?
Eigentlich nicht, also sei es jetzt, also sicherlich nicht von der Kompetenz oder sonst irgendwas, das überhaupt nicht, auch nicht vom Auftreten, denn ich habe sehr viele Kolleginnen erlebt, wo ich wirklich gesagt, ich saß daneben und sage dann Respekt, also fand ich super Show, super Performance, was man auch gar nicht so erwartet hat. Also ich habe eine ganz liebe Kollegin, die ich damals mal kennengelernt in einem Verfahren und ich musste lachen. Die war körperlich sehr zierlich, sehr klein und ich dachte am Anfang, ach, das ist ja witzig, ist das eine Referendarin von dem Anwalt daneben? Und dann schaue ich mir das so an und die hat echt gute Leistung. Ich gehe da mal hin und da, bis ich dann erst kapiert habe, das war selber die Anwältin, habe ich gesagt, mei, es tut mir so leid, ich habe sie am Anfang für die Referendarin gehalten, aber super gemacht. Also wir haben uns, seither verstehen wir uns sehr, sehr gut, weil ich habe es ganz offen angesprochen. Also da würde ich überhaupt keinen Nachteil sehen. Es mag manchmal vielleicht sein, bei manchen Mandanten, die so ein bisschen noch alt geprägt sind, dass die sagen, ja, ich finde eher einen Mann in der Strafverteidigung sinnvoller. Aber das ist wieder was ich jetzt selber aus Erfahrung nicht beschreiben kann. Mir ist es auch noch nicht so wirklich zugetragen worden. Das kann ich euch nicht genau sagen, wie es ist, weil das wäre unfair, jetzt aus einer Ferndiagnose zu sagen, hey, Strafverteidigung hat gar kein Problem oder die haben die Probleme, weil das ist die andere betroffene Personengruppe, die vielleicht das viel besser schildern kann als ich. Ich kann das nur sagen, was ich jetzt aus der Erfahrung gehört habe.
Um vielleicht mal im Gerichtssaal so zu bleiben, wie ist denn das Verhältnis zu den Staatsanwältinnen, also generell zu Staatsanwälten und Staatsanwältinnen?
Das kommt drauf an. Also ich muss sagen, dass es teilweise so ist. kommt auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Bundesländer an, dass manche ganz junge Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte meinen, sie sind die Größten. Das ist was, was ich gar nicht verstehen kann. Wenn ich reinkomme, denke ich mir erstmal, ich bin erstmal nicht der Größte, gut, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber am Anfang. Und die treten auf mit einer Art und Weise, mit keinem Wissen, das ist eigentlich das Schlimmste bei mir. Und da werde ich dann auch professoral in so einer Hauptverhandlung, was ich einfach ein Unding finde, weil ich hätte mir das nie erlaubt, man kann doch miteinander ohne weiteres kommunizieren, der Respekt sollte da sein und das erlebe ich bei manchen, fehlt ja. Da habe ich Leute 1, 2, 3, 4 Monate dabei und meinen dann, ah, das geht gar nicht dorthin und her, und wo ich sage, auf welcher Grundlage geht das zum Beispiel gar nicht, woher nehmen sie das? Oder man hat jemanden in der Verhandlung, der dann wirklich ungelogen, muss man schon echt lachen, in der Hauptverhandlung dann meint, im Plädoyer jemanden vorführen zu müssen aus der Verteidigung. Gut, so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus. Also rhetorisch verarzte ich den dann schon entsprechend und das Gericht vielleicht auch mit, das hatte ich zuletzt auch erlebt. Das war auch sehr amüsant. Aber das finde ich tatsächlich ein Unding. Aber es gibt auch auf der anderen Seite ganz nette und souveräne, auch junge souveräne Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, mit denen man auch sehr gut reden kann oder auch in den älteren Semestern. Das hängt so ein bisschen immer auch von der Persönlichkeit. Aber das Gleiche hast du auch bei Anwälten natürlich. Du hast immer Leute, mit denen geht's oder mit denen geht's nicht. Bloß was mich stört, wenn Leute ganz frisch dabei sind und dann meinen, irgendwas erzählen zu können. Das ist halt schlichtweg Unsinn.
Du hast schon gerade erwähnt, dass man als Strafverteidiger auch rhetorisch bewandert sein muss. Was muss man denn noch für Fähigkeiten als Strafverteidiger mitbringen?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, in welche Richtung und wie du auch verteidigst. Also es hängt so ein bisschen charakterlich davon ab. Ich jetzt für meinen Teil, es gibt Strafverteidiger, die bauen eine sehr enge Bindung auf zu dem Mandanten. Das finde ich zum Beispiel falsch. Weil ich bin sein Verteidiger, ich bin nicht sein Buddy, ich bin nicht sein Freund, das ist falsch. Ich bin seine professionelle Vertretung und dafür brauche ich eine gewisse Distanz. Und diese Distanz ist oft gefährlich, wenn man die unterläuft. Und da gibt es manche, die arbeiten über Distanzlosigkeit, soll es gar nicht so negativ sein, aber das ist zum Beispiel mein Ding. Die brauchen natürlich eine große Empathie und wie kann ich mit dem reden und so weiter. Ich für meinen Teil habe das immer sehr professionell geregelt. Also ich finde wichtig, an erster Stelle immer das Wissen. Also ich muss rechtlich, sei es im StGB-Bereich, sei es in den Nebengebieten, aber natürlich auch auf der Klaviatur der StPO muss ich gut spielen können. Das zeichnet in allererster Linie mal einen guten Verteidiger auf. Dann braucht man jeder natürlich eine gewisse Empathie auch, weil ich muss mit vielen Menschen in Kontakt treten. Ich muss auch empathisch sein, wenn ich verstehe, ich habe jetzt zum Beispiel einen Ehemann oder eine Ehefrau in Untersuchungshaft. Dann kann ich nicht nur sagen, ja, wie ist dein Fall, sondern muss ich sagen, wie sieht es draußen aus? Familie, Sprechscheine, hast du Kinder, sind die versorgt? Das sind ja alles so Fragen, das muss man auch mithandeln. Dann natürlich ein eloquentes Auftreten. Man muss halt sagen, der Mensch ist nicht anders wie ein Wolf. Deswegen heißt es auch, der Mensch ist des Menschen Wolf. Wenn du dich schon unterwürfig gibst, also kein richtiges Auftreten hast, dann meinen alle, sie können mit dir machen, was sie wollen. Und nicht unverschämt sein und nicht überdrüber auftreten, aber eloquent einfach. Und diese Rhetorik sollte meines Erachtens auch wichtig sein. Also es ist natürlich nicht so, da möchte ich auch gleich was sagen, weil ihr sagtet vorher, wie im Film oder Serie. Es ist nicht so, dass ihr sagt, wie in Amerika, wir machen dann unser Plädoyer und da drehen wir alles um. Also im Plädoyer ist regelmäßig der Fall letztlich durch. Also natürlich kann man noch so ein bisschen überzeugen, aber ich würde niemals sagen, im Plädoyer drehe ich es dann. Das ist Quatsch. Aber eine gewisse rhetorische Fähigkeit bedeutet auch eine gewisse Souveränität und eine Souveränität brauche ich auch. Und diese ganzen Sachen, die lernt man, und vielleicht auch komme ich gleich antizipierend zur nächsten Frage, so was könnte mal kommen, die lernt man nicht unbedingt im Studium. Das Recht teilweise ja, materielles Recht ja, StPO mit deutlichen Abstrichen und dann kommt sehr viel Praxis dazu und dann ist eine Frage, wie ist einer selber veranlagt? Also ist er eher so eine Rampensau? Das ist vielleicht auch nicht verkehrt, der sagt, ich kann gut auftreten. Und ich sage auch gleich hier, Tipp für die Studenten, nutzt solche Angebote, dass ihr mal Moodcurt macht oder was auch immer oder Vorträge macht. Das ist wichtig. Ihr müsst euch später präsentieren, egal ob ihr am Schreibtisch sitzt gegenüber dem Mandanten oder im Gerichtssaal oder was auch immer. Das kann man so ein bisschen eintrainieren.
Mhm. Und du sagst es jetzt selbst, und man merkt ja auch an deiner Art und Weise, dass du, also dieses ganze Professor-Dasein, man merkt es dir auf jeden Fall an. Du kannst da sehr überzeugend und auch auf jeden Fall sehr angenehm drüber referieren, sage ich jetzt mal, aber jetzt als jemand, der wirklich mit dem Fuß in beiden Bereichen ist, in der Lehre und auch im praktischen, in der praktischen Arbeit, würdest du dann sagen, also das leite ich daraus ab, dass der Hauptunterschied zwischen der praktischen Arbeit als Anwalt oder als Jurist und der Lehrer zum Juristen, dass es die Soft Skills sind, die nicht sozusagen genügend im Studium abgedeckt werden?
Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Es gibt gewisse Angebote. Eines muss man deutlich sagen. Man wird nicht automatisch im Studium alle Angebote an alle Studenten bringen. Das geht halt einfach nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es wird immer nur ein gewisser Teil angeboten und da kann man sich darin sicherlich vielleicht so ein bisschen wiederfinden. Aber da fehlt es zum Teil natürlich etwas. Auch wenn wir jetzt so sehr viel lernen, gerade die Juristen, ich meine, da brauchen wir nicht diskutieren. Wir kennen das Problem alle. Wir werden vollgepumpt mit irgendwelchen Problemfeldern. Problem hier, Problem da, in jeglichen Rechtsbereichen. Also auch da müsste man mal ein bisschen überlegen, ob man da ein bisschen abschichtet. Ob das dann eine Verlagerung zu Soft Skills ist, ist eine andere Frage. Soft Skills sind auch Sachen, glaube ich, es kann nicht jeder alles so lernen, weil man muss einen gewissen Charakter dazu mitbringen. Ich kann nicht sagen, dein Charakter wirkt ganz anders einfach. Weil es gibt einfach Leute, die sagen, ich fühle mich wohler im Backoffice. Ich kann super für mich alleine sein, ich kann super denken alleine, ich kann auch ganz gute wissenschaftliche Sachen da schreiben. Den wird man vielleicht nie darauf hindern, der sagt, du machst jetzt einen auf Rampensau. Das funktioniert nicht. Und dann gibt es eben den Brecher, sag ich mal, der super reden kann, der hier eine Mordshow ableistet, der halt aber vielleicht juristisch nicht so ganz auf der Höhe ist. Also ich glaube nicht, dass man im Studium jetzt sagen kann, ich kann den Optimaljuristen oder jeder hat die Chance, den Optimaljuristen zu bilden. Ich finde schon, und deswegen so mache ich das immer, ich lasse aber schon immer eine gewisse Praxis auch im Studium mit einfließen. Das war früher, wo ich an der Uni war oder jetzt klar an der Hochschule der Polizei, ist es logisch, weil da hast du sehr viel Praxis noch. Aber ich fand es immer wichtig zu verstehen, warum lerne ich eigentlich und für was brauche ich es? Und dass man schon mal sagt, ich kenne viele Praktiker, die gehen zu Studenten rein und sagen, ach, das, was ihr alles lernt, ist Quatsch. Nein, das ist überhaupt kein Quatsch. Ich prüfe heute noch, und da wird mir der Basti recht geben, ganz normal, also das heißt zivilrechtlich, was ich jetzt nicht mehr mache, aber ich würde immer schematisch prüfen, zum Beispiel jetzt zivilrechtlich, Anspruch entstanden, Anspruch erloschen, Anspruch durchsetzbar. Und dann in diesen verschiedenen Obergruppen, sage ich mal, die jeweiligen weiteren Normen zu prüfen. Oder jetzt im Strafrecht, ich überlege Tatbestandsmäßigkeit, Rechtsfähigkeit, Schuld, so prüfe ich sauber heute noch eine Norm durch. Und das haben wir alles im Studium sauber gelernt. Das darf man nicht einfach wegschmeißen. Das ist ganz wichtig.
Ich will nochmal ganz kurz auf die Rhetorik zurückkommen, weil ich mir da auch, muss ich jetzt sagen, ich gehe jetzt ins Referendariat, am meisten Sorgen mache vor der Staatsanwaltsstation. Ich würde auf jeden Fall gern zur Staatsanwaltschaft gehen, um da mal eine Sitzungsvertretung zu machen. Kannst du dich noch an deine erste Sitzungsvertretung oder deinen ersten Fall als Strafverteidiger erinnern? Warst du da selbstbewusst? Weil Rhetorik hängt ja immer stark davon ab, ob du jetzt innerlich auch irgendwie selbstbewusst bist. Kannst du dich noch an den ersten Fall erinnern? Und wie war das so für dich? Warst du sehr aufgeregt oder wie selbstbewusst warst du?
Weil du jetzt ungefähr dreimal gesagt hast, kannst du dich daran noch erinnern, fühle ich mich gerade wie 97.
Nein, so war das nicht gemeint.
Nein, alles gut. Ich bin ja Gott sei Dank noch nicht ganz so weit entfernt. Also ich kann mich da schon noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich habe sicherlich über die Jahre weitaus mehr dazu gewonnen. Das ist klar, weil man lernt natürlich nicht aus. Aber ich würde schon behaupten, dass ich schon immer so eine gewisse Schiene hatte. Also ein gewisses Selbstbewusstsein sicherlich ja. Aber ich hatte auch immer in dem Zeitpunkt eine Zurückhaltung, weil ich immer wusste, das sind lauter Leute, die sind länger mit dabei. Und da kann man nicht hingehen und sagen, wir haben alle keine Ahnung. Aber ich habe mich immer sehr gut vorbereitet. Ich hatte ein gutes Wissen, auf was ich zurückgreifen konnte. Und was ich natürlich jetzt schwer sagen kann, habe ich damals schon so ein Auftreten gehabt. Da müsste ich jetzt die Perspektivwechsel machen. Das fällt mir heute weitaus leichter. Aber von damals kann ich dir schlecht sagen, ich denke schon, dass es gut ankam. Weil die Richter sagen immer, hey, toll, toll gemacht. Von der Staatsanwaltschaft hat es auch immer gepasst. Ich habe relativ viel Sitzungsvertretungen gemacht, weil mir das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich denke, dass es so im Groben und Ganzen schon gepasst hat. Vielleicht ein Tipp nur, weil du sagst, du hast da Bedenken oder so in der Art, brauchst du überhaupt nicht zu haben, würde ich auch nicht haben. Du gehst einfach mal da rein und du musst dir überlegen, ja, was soll daneben laufen? Ich meine, jeder weiß, da kommt jetzt der Referendar als Sitzungsvertreter. Ja, da macht keiner das Riesenfass auf. Also es gibt manche Anwälte, die dann meinen, oh, jetzt können wir den rund machen, du sei ganz lässig und locker. Also da gibt es wenige, muss ich sagen. Und wenn, dann kontert die einfach nett und freundlich aus. Und selbst wenn mal was daneben läuft, ich würde sagen, gute Vorbereitung, Klar, im Strafrecht ein ganz wichtiger Punkt noch, das muss man auch sagen, das war vorher die Frage, ja, was muss ein Strafverteidiger mitbringen oder generell ein Strafrechtler? Du musst sehr schnell ad hoc reagieren können. Das ist das Problem, weil es ist nicht wie im Zivilrecht, dass du einfach mal Schriftsätze gefühlt 1000 reinschreibst und dann macht man eine mündliche Verhandlung und da steht der Großteil ja schon fest. Das Strafrecht ist, oder die Hauptverhandlung ist unwahrscheinlich volatil, also da geht's ab, bam, 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 bam. Und da musst du sehr schnell und gut darauf reagieren können. Und wenn du jetzt dein gutes Wissen mitbringst, kannst du gut reagieren. Bloß wenn du keine Ahnung hast, dann wirst du dich schwer tun eben. Also das ist nur mein Tipp. Hab generell keine Angst davor.
Ja, super. Hast du Delikte, die du am liebsten hast als Mandate? Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht, Tötungsdelikte oder Körperverletzungsdelikte, Vermögensdelikte. Was hast du da am liebsten?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Deswegen, ich bin immer aufgestellt, da ich in sehr vielen Gebieten sehr gerne Strafverteidigungen mache. Ich meine, sicherlich könnte ich auch, wie manche andere sagen, ich bin der Spezialist für das und das. Jetzt bin ich boshaft, was ich wahrscheinlich tatsächlich so behaupten könnte, aber ich mache es halt nicht, weil ich kenne viele Kollegen, die meinen, sie sind Spezialisten, tönen dann groß und dann ist es halt eher lauwarmes Wasser. Aber mir macht die ganze Bandbreite sehr viel Spaß. Also ich verteidige genauso gern, sag ich mal, in Kapitaldelikten und damit meine ich Tötungsdelikte und sowas, aber auch genauso in Wirtschaftsstrafsachen oder auch vor allem in Betäubungsmittelstrafsachen. Macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß, weil da hast du ganz interessante Konstellationen auch oder auch in Sexualstrafsachen, weil du überall unterschiedliche Verteidigungslinien hast und du mit unterschiedlichen Materien in Berührung kommst. Beim Betäubungsmittelrecht musst du Ahnung haben mit Wirkstoffen zum Beispiel, das heißt auch Ahnung medizinisch-psychologisch und so weiter. Im Sexualstrafrecht musst du vor allem psychologisch Ahnung haben, zum Beispiel die Aussageproblematik, Aussagepsychologie, hochinteressantes Feld. Bei Tötungsdelikten sehr viele Hilfswissenschaften auch. Wie sieht's aus mit Blutspritzer, Blutgutachten? Wie sieht's natürlich auch anatomische Fragen, pathologische Fragen, Fragen um Schusswirkungen und. Also mir gefällt diese Bandbreite. Ich kann dir jetzt nicht sagen, du, das ist mein Delikt, was ich am allerliebsten mache, weil mir gefällt da wirklich die Differenzierung und man muss halt sehr viel sich auch fortbilden und ich lese auch sehr viel und auch das macht mir wiederum Spaß, weil du lernst niemals aus, du bist immer da mit dabei und das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß.
Ich weiß jetzt, dass es unüblich ist, das, was ich fragen will. So eine Obduktion. Ich habe ein Buch gelesen, da war der Strafverteidiger bei der Obduktion. Das ist, glaube ich, total unüblich, nehme ich an. Aber warst du schon mal bei einer Obduktion, bei einem Tötungsdelikt?
Ja, aber nicht als Strafverteidiger, sondern damals in der Universität. Also in der Rahmen der universitären Ausbildung habe ich das ein paar Mal mitgemacht, weil ich das sehr interessant fand. Auch um so ein bisschen zu sehen, hast du damit Probleme? Also wenn du jetzt jemanden da siehst und ich muss sagen, vielleicht auch das nochmal, was muss jemand mitbringen? Du musst schon als Strafverteidiger sehr viel abkönnen, weil du bist natürlich mit menschlichen Abgründen auch beschäftigt, sei es mit dem Mandanten oder auch generell mit den Taten oder was auch immer. Und auch das war eine Sache, die mich nie beeinträchtigt hat. Da bist du mit Medizinern gesessen, die haben sich Zeug in die Nase gesteckt. Also ich weiß noch, die erste war eine Wasserleiche bei mir. Das riecht jetzt nicht gut, wenn die geöffnet wird. Und ich meine jetzt, die war nicht nur ein Tag im Wasser. Und dann waren die Mediziner neben mir und der Spruch war ganz gut von unten, vom Pathologen, der sagte, wir hatten einen ganz steilen Hörsaal. Und er sagte, bevor bitte jemand aufsteht, dann geht mit der Person jemand mit, weil wenn dem schlecht wird und der fällt mir runter, dann habe ich schon meinen nächsten Kunden hier unten liegen, da habe ich keine Lust drauf. Und ich muss sagen, mich hat weder der Geruch noch was man da sieht, ich kann wirklich da ohne weiteres trennen und manche sagen, das hat man auch bei Medizinern dann erlebt, die sagen, boah, das geht gar nicht, das war mal ein Mensch und hin und her und jetzt wird er so als Objekt degradiert. Ja, wie gesagt, musst du abkönnen oder auch nicht. Aber als Strafverteidiger vielleicht nochmal ganz deutlich, du bist im Regelfall niemals bei der Obduktion dabei. Also
ja, genau.
Das ist keine Fälle bekannt. Es ist selbst selten, dass Staatsanwälte oder Tinnen zu Obduktionen gehen. Auch das ist sehr, sehr selten.
Und wie kommt man, wenn man das alles macht in der praktischen Arbeit, wie kommt man dann wieder zurück zur Lehre und denkt sich, also das ist alles super spannend, aber die Lehre, die ist noch viel spannender und dann möchte ich jetzt gerne wieder zurück. Wie kommt das?
Das ist auch ganz einfach. Ich habe den ganzen Ding mitgemacht und mir haben zum Beispiel auch manche Sachen nie so gefallen. Ich fand es immer nicht so gut, dass Professoren, wir hatten sehr gute Professoren, ohne Frage, aber die haben immer, ich sage es mal so, in sehr abgehobenen, abgespaceden Sachen gesprochen. Du saßt ab und zu drin und dachtest, hä? Was? Fühlt sich aber wie ein Idiot. Und was mich immer so ein bisschen geärgert hat, war, ja, ihr braucht gar nicht so Schema und bla bla bla. Ja, das mag sein, wenn ich mit dem Recht mich auskenne. Wenn ich mich nicht auskenne, dann brauche ich doch erstmal die Landkarte. Wo fahre ich wie hin? Ich kann jetzt sagen, steige ins Auto und fahre einfach los. Mir muss vorher einer erklären, du, da ist Gas, da ist vielleicht eine Kupplung, da ist eine Bremse, da ist der Gang und, und. Und das hat mich so ein bisschen, fand ich so ein bisschen schlecht und auch in den Arbeitsgemeinschaften oder Konversationsübungen oder wie du sie auch nennen willst, da sollst du ja Fälle trainieren. Und mei, dann knallt jemand irgendwie so ein paar Worte da auf den Overhead-Projektor oder auf die PowerPoint drauf und dann hieß es immer, ja, ihr wart ja dabei, jetzt gibt's nichts Schriftliches und so weiter. Und das fand ich auch immer schlecht. Und ich habe das selber miterlebt und ich sage immer, wenn man meckert, dann musst du es selber besser machen. Und deswegen habe ich relativ zügig, das war auch relativ zu meiner Anfangszeit, habe ich gleich gesagt, ich möchte wieder so ein bisschen was zurück und so machen, wie es ich für richtig erachte. Weil ich habe spät erst gelernt, wie funktioniert richtig Jura. Und ich sage, wenn ich das relativ zu Anfang den Leuten gleich beibringe, dann haben die mehr Spaß, haben mehr Bock im Studium und du wirst dir da durchgeschleift und hast ständig irgendwie schlecht drauf mit schlechten Noten und dass man dir ein bisschen was an die Hand gibt. Und da meinte ich, das war mir ganz, ganz wichtig und das habe ich von Anfang an so durchgezogen. Deswegen war mir auch die Lehre wichtig. Und ein Punkt noch, wenn du in der Lehre bist, du bleibst auch immer so ein bisschen gut mit dabei. Du verschleifst nicht in der Praxis, sondern du bleibst dabei und zwingst dich konzentriert, sauber zu prüfen. Und das finde ich auch ganz wichtig.
Soweit ich weiß, warst du ja auch an der Uni Regensburg, auch als Lehrbeauftragter. Gibt es da einen Unterschied zwischen Schüler an der Polizeihochschule und Studenten? Oder ist das, also bist du da als Professor, machst du da keinen Unterschied?
Also von den Personen mache ich keinen Unterschied. Also die Leute sind ja quasi gleich. Du erlebst es vielleicht einen Unterschied, weil wir haben auch Polizisten, die steigen aus dem mittleren Dienst auf. Die haben natürlich schon viele Jahre Polizeidienst hinter sich. Da sage ich immer wieder, die bringen unwahrscheinlich viel Praxisqualität auch rein, weil die sehr viel erzählen können, aber ab und zu musst du die auch wieder zurückholen, weil die haben auch manche Sachen so ein bisschen aus der Praxis gelernt, die halt nicht ganz so optimal sind, wo ich immer sage, Leute, ja, das mag sein, aber rechtlich passt mir das nicht so. Kommen wir wieder ein bisschen so auf den Rechtsstand zurück und machen mal, wie sauber ist. Das heißt nicht, dass die alle illegale Sachen machen, aber so Sachen, wo ich zum Beispiel sage, das gefällt mir nicht so ganz. Und da holst du die so ein bisschen ab. Aber ansonsten, das sind Leute wie du und ich, die Studenten, die nach dem Abi hinkommen, das hast du bei der Polizeihochschule genauso, die kommen auch nach dem Abi hin. Also du startest da zu großen Teilen relativ gleich. Der Unterschied ist in der Lehre auch gar nicht mal so groß. Also StGB ist fast identisch, du machst ein paar Meinungsstreitigkeiten weniger, weil da kommt es tatsächlich nicht zu. Aber sonst lernst du genau den Aufbau, ob das AT ist, BT, auch die ganzen Sachen, sogar ein paar Normen im BT noch mehr. Und was du natürlich viel intensiver machst auf der Polizeischule, ist STPO. Da weißt du selber als Student, du gehst mal in eine Vorlesung Strafprozessrecht, da machst du irgendwie deine paar Stunden da mit oder auch nicht und lernst auf Lücke, weil du dir sagst, ja gut, im Examen kommen doch bloß so ein, zwei Fragen dran. Da ist es relativ dünn gesät und das machst du sehr intensiv auf der Polizeihochschule. Das muss ich tatsächlich sagen.
So, jetzt einerseits Professor zu sein und andererseits Strafverteidiger zu sein, das stelle ich mir, also deinen Alltag stelle ich mir extrem voll vor. Also alleine schon, du hast ja auch eine eigene Kanzlei und dann noch parallel zu dozieren, also ist das nicht zu viel in der Woche?
Ja, die Frage höre ich auch oft auf meinem Umfeld immer, die sagen, Flo, wie machst du das eigentlich alles? Sage ich, ja, weil ich es kann. Nein, Spaß. Es ist tatsächlich so, ich bin so eine Person, die muss immer so ein bisschen unter Strom stehen. Also wenn ich maximal Terror habe oder maximal einfach Stress, dann werde ich maximal stark. Das ist einfach brutal. Manche werden total erdrückt von sowas und ich blühe richtig auf. Also mir macht es sehr, sehr viel Spaß und ich muss auch eines sagen, das habe ich auch immer in Regensburg gesagt, weil die auch gesagt haben, ja, dann bringen sie so einen ganzen Tag, der da drauf geht, kriegen dann Apfel und ein Ei dafür, sage ich, ja klar, in Regensburg kann ich sagen, du kriegst als Lehrbeauftragter, waren das damals, glaube ich, 24 Euro oder so die Stunde. Also du machst es nicht wegen dem Geld, aber du machst es wegen dem Spaß. Und für mich war das immer so, wie soll ich sagen, Urlaub. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, das zu lernen, mit den Studenten darüber zu quatschen. Das war ganz, ganz toll, immer das Gefühl. Und jetzt klar, als Professor ist es natürlich ein bisschen umfangreicher, dass ich natürlich jetzt nicht den üblichen Job habe, da ich sage, ich gehe um 8 Uhr rein und gehe um 16 Uhr nach Hause, sondern Das sind oft sehr lange Tage und auch am Wochenende, aber mir macht das per se nichts aus. Aber es ist schon recht arbeitsintensiv, das muss man tatsächlich sagen.
Mhm. Ja, und hilft dir hier aktuell, dass du nicht in die Vorlesung musst? Ich schätze mal, aktuell ist bei euch auch eher virtuelle Vorlesung. Das müsste doch jetzt eigentlich für dich, sag ich jetzt mal, relativ zeitsparend sein insgesamt, oder?
Insoweit nur, dass ich sage, ich habe diese Fahrzeit nicht. Weil normalerweise fahre ich an die Hochschule, gut, da brauche ich ungefähr 5 Stunden. Dann bin ich dort ohnehin vor Ort und dann fahre ich wieder zurück. Also ich fahre nicht täglich, das ist auch klar, sondern für die Tage, wo ich Vorlesungen halte. Von daher würde ich sagen, so viel Zeitunterschiedlichkeit hat man gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist eigentlich nur die Fahrgeschichte. Aber der Rest, du lieferst genauso oder versuchst genauso die Performance abzuliefern, wie als wenn du Realunterricht hast. Du versuchst sogar noch ein paar Ideen mehr reinzubringen. Ich habe hier mir eine Greenscreen gekauft hinter mir, also die könnte ich jetzt hier aufziehen. Ihr seht das Mikro, wie wir vorher besprochen haben. Mhm. Man versucht ein bisschen, die auch zu füttern, die Studenten, weil viele sagen, okay, ich klatsche jetzt da was hin und du musst dir überlegen, wie performst du jetzt vor diesem blöden Bildschirm halbwegs so gut, machst auch ein paar Witze und überlegst dir, wie machst du das, dass es halt nicht irgendwie so bla bla bla, der schaltet den Fernseher ein und schaltet dann aus. Also da hat sich nicht wirklich was verändert und ich muss sagen, im letzten Semester war es sogar so, dass ich sehr viel intensiver noch versucht habe, mich mit YouTube-Videos auseinanderzusetzen. Das hat leider zeitlich dann irgendwann, ich habe da 7 Videos oder 8 oder keine Ahnung gemacht. Die will ich jetzt auch mal wieder ein bisschen pushen, so als Zusatzleistung. Und da brauche ich euch wahrscheinlich auch nichts erklären. Ihr wisst, wie lange man mit Podcasts rummacht. Und das ist mit Videos nicht viel anders. Und das musst du dir selber alles aneignen. Es ist alles Zeit, die für die Lehre draufgeht, die mir Spaß macht. Weil ich sage, am Ende möchte ich ein Produkt haben, wo der Student sagt, hey, mit dem kann ich was anfangen, das macht mir Spaß, mit dem kann ich gut lernen. Das ist für mich dann, wo ich sage, top, dann hast du es geschafft.
Hast du vielleicht, wenn wir schon beim Thema Online-Semester sind, hast du vielleicht ein paar Tipps für Studenten, wie man in so einem Online-Semester vorgehen sollte? Also wie bleibt man gut konzentriert? Wie kann man an seiner Disziplin arbeiten und sowas?
Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, das hängt wieder davon ab, was hast du für Dozierende. Weil ihr kennt es alle, ihr habt Dozierende, wo ihr sagt, hey top, ich freue mich auf die Stunde. Und dann gibt es welche, wo ihr sagt, oh, ich gehe rein, am besten nach dem Mittag, schön gegessen noch davor. Ja. Und dann knackt man eh weg die ganzen 2 Stunden. Ja. Das ist schwierig zu sagen, wie bleibt man dran? Weil das Problem ist halt einfach, du hängst vor dem Bildschirm ab und du hast so viel Ablenkungsmöglichkeiten. Du nimmst schnell das Handy, ja, was geht ab? Habe ich eine Mail bekommen, Instagram, bam, bam, bam. Da ist halt die Frage, ob man das schlichtweg einfach wirklich wegmacht, ausschaltet, sich sagt, ich setze mich jetzt da konzentriert in die Stunde. Für Strafrecht, oder Quatsch, ich spreche mal fürs Recht generell, man nimmt sich wirklich das Gesetz zur Hand. Ich blättere mit, wenn Normen genannt werden, ich lese sie gleich nach. Ich versuche das nachzuvollziehen, mitzudenken. Also sich frei machen von anderen ablenkbaren Dingen. Ich stelle mir am Anfang meine Wasserflasche hin und hole mir nicht zwischenzeitlich was und schau da, ich gehe halt am Anfang auf die Toilette und nicht zwischendrin. Das sind alles so Sachen, die sich, ich sage jetzt mal, im Homeoffice so ein bisschen verschleifen. Und da würde ich würde genauso machen, als würde ich sagen, ich gehe quasi jetzt in die Vorlesung. Gut, du musst dich nicht stylen unbedingt, wobei mir auch das lieber wäre, weil das ist auch eine Frage, ich hätte gern die Kameras immer alle an. Wenn ich eine Vorlesung mache, freue ich mich, wenn ich die Gesichter sehe. Ja, das muss ich immer manchmal für einen Aufriss machen, um die Leute zu motivieren mit den Kameras. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich setze mich jetzt da hin und bin gestylt und mache mein Zeug, dann bist du automatisch mehr dabei, weil du fühlst dich, und das ist auch ein Vorteil, du fühlst dich vielleicht auch beobachtet. Und das zwingt dich förmlich dazu, vielleicht auch da ein bisschen mehr mitzumachen, also unterbewusst. Das wäre vielleicht auch so mein Tipp.
Ja, das stimmt. Also ich hatte auch Online-Vorlesungen, wenn da sehr viele Leute drin waren gleichzeitig und dann alle einmal die Kamera angemacht haben, dann ist sofort alles abgestürzt. Also deswegen, das hat bei uns so mit den Kameras leider gar nicht funktioniert. Aber ich glaube auch, dass extrem helfen würde, wenn halt alle einfach die Kameras an hätten.
Ja, wenn die Voraussetzungen stimmen, entschuldige, nur ganz kurz, das ist tatsächlich was, da kannst du in Deutschland nur durchdrehen, dass wir nicht in der Lage sind, wir reden von Digitalisierung, bla bla bla. Wir können unwahrscheinlich viel Zeit in Sachen investieren in der Politik, die, muss ich vorsichtig sein, sehr viel Nonsens sind. Also ich nenne es jetzt auch nicht konkret, sonst kriege ich ein paar Disses wahrscheinlich, aber wo ich sage, das ist jetzt, mag mal sein, wenn ich jetzt Zeit habe, können wir sich für uns sowas beschäftigen, aber für da, wo es wirklich brennt, Und dann haben wir Digitalisierungsminister und was weiß ich alles. Da frage ich mich, was tun die? Wir haben hier Leitungen, wo du dich fragst, du, da kann ich mit der Buschtrommel schneller mich kommunizieren. Wie kann das sein in einem Hochtechnologieland wie Deutschland, dass wir hier an die Grenzen geraten? Und ich für meinen Teil, ich bin nicht froh über Corona, die Krankheit, aber ich bin froh, welche Folgen das auslöst, damit wir hier alle etwas digitaler werden. Es bringt uns von der Digitalisierung sicherlich 10, 15 Jahre voran, diesen Corona-Zwang, den wir haben. Und ich denke, die Krankheit ist totaler Mist, keine Frage. Also nochmal ganz deutlich, ich finde es nicht toll, dass auch nur eine Person daran stirbt. Ich meine bloß die Folge, die wir für die Digitalisierung haben. Die finde ich positiv für Deutschland, weil da sind wir teilweise ein bisschen verloren.
Ja.
Aber Entschuldige, ich habe dich unterbrochen vorher.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass unsere ZuhörerInnen immer total heiß auf Lerntipps sind. Hast du vielleicht, vor allem jetzt mal für Erstsemester, die vielleicht noch nicht so wissen, wie lernt man effektiv, hast du da ein paar Tipps, auch aus der Professorensicht, wie man gut und effektiv lernt, meinetwegen jetzt mal einen Monat vor der Klausur?
Ja, ich werde jetzt nicht das machen, was jeder Professor oder Professorin sonst immer sagt. Kauft euch ein Lehrbuch, kauft euch keine Skripten und dann arbeitet das nach. Ja, was soll ich nacharbeiten, wenn ich mir die Unterrichtsmitschriften ansehe, sind die meistens auch nicht so optimal. Und ich würde einfach sagen, man muss ganz am Anfang im Studium tatsächlich mal überlegen, was bin ich für ein Lerntyp. Ich habe das Problem gehabt, ich habe das Abitur eigentlich durch Faulheit auch durchgestanden. Ich habe die ganze Zeit, wo ich gelernt habe, ich bin nie durchgefallen, aber ich, gelernt sage ich schon, wo ich in der Schule war, habe ich nicht wirklich gelernt. Ich war ein fauler Sack, sage ich jetzt ganz offen. Habe alles gemacht, aber nicht gelernt. Und der Vorteil war, wenn du naturwissenschaftlich so ein bisschen was konntest, das ist dir zugeflogen, gut, alles was lernen war, war nicht optimal, aber du kamst durch. Und ich musste im Studium erstmal das Lernen lernen. Und der erste Punkt muss sein, Leute, wie lerne ich? Was bin ich für ein Lerntyp? Und wenn ich das herausgefunden habe, bin ich einer, der liest? Kann ich mir sowas merken? Soll ich sowas auf Karteikarten schreiben? Oder bin ich jemand, der irgendwie visueller Typ ist mit Mindmapping? Das ist vielleicht die erste Frage, die sich mir stellt. Und dann muss ich mich fragen, ich brauche Struktur. Und ich sage, das bringst du nicht unbedingt einen Monat vor der Klausur, sondern ich muss am Anfang überlegen, strukturier. Du musst dir einen Überblick schaffen und da sind manchmal Skripte gar nicht schlecht. Und ich muss als erstes überlegen, wie funktionieren Aufbauthemen? Dann habe ich einen Aufbau. Und dann versuche ich, diesen Aufbau immer zu verfeinern. Stellt euch das vor wie so ein Spinnennetz. Eine Spinne bildet doch erstmal die Fäden, damit das Netz ungefähr steht. Und dann kann es feiner und ziselierter werden. Und wenn du das am Anfang gemacht hast, dann glaube ich, kannst du da halbwegs gut mitgehen und lernen. Und vor der Klausur wichtig, eingrenzen, was ist zu lernen. Und das dann, wenn du die Unterlagen dir halbwegs vorbereitet hast, tust du dich sehr leicht. Dann ist es nur Repetieren erstmal. Und ganz wichtig ist beim Lernen auch das Wiederholen. Denn du vergisst fast so viel, wie du lernst. Und immer wieder Wiederholungsphasen zu machen. Und wie gesagt, vor der Klausur, wenn du mal echt so eine Akutphase hast, dann nochmal schauen, wenn es gar nicht anders geht. Leute, kauft euch irgend so ein blödes Skript, meinetwegen. Da möchte ich auch jetzt keinen verteufeln. Natürlich ist es jetzt juristisch nicht auf dem Hochreck, aber wir sagen jetzt einmal, ich möchte die Klausur irgendwie bestehen. Dann hole ich mir so ein blödes Skript und ein paar Fälle. Und dann so ein paar kleine Fälle durcharbeiten, weil ich kann anhand der Fälle doch immer nur sehen, habe ich es verstanden? Kann ich diese Aufbaugeschichte, kann ich den Sachverhalt in eine Lösung transferieren? Darauf kommt es doch bei den Juristen zumindest an. Und das einfach trainieren. Und es müssen nicht die Riesenfälle sein, die finde ich am Anfang gar nicht mal so gut, sondern eher kleinere Fälle, damit ich so ganz grob sehen kann, okay, komme ich da in diese Richtung hin? Und so würde ich vielleicht so Akutphasen vor der Klausur nochmal managen. Mhm.
Eben waren wir einen Monat vor der Klausur. Nehmen wir mal an, morgen wäre Klausur. Hättest du pauschal einen Tipp oder zwei, wie man noch morgen die Klausur besser schreiben kann als sonst? Also vielleicht irgendwelche Formalien einhalten, sowas wie ein ordentliches Schriftbild oder sowas. Das, was vielleicht den Klausurenkorrektor positiv beeinflusst.
Da darf ich offen reden. Du meinst also Scheiße schön verpacken.
Ja, offen reden bitte.
Okay, also wenn du kannst alles ausmalen, du kannst einen Van Gogh draus zeichnen, wenn halt das Müll ist, dann kannst du halt einfach nur Müll bewerten. Da kannst du noch so schön das ausgemalt haben und fünfmal unterstrichen haben und 10 verschiedene Farben hergenommen. Es bleibt halt am Ende heiße Luft. Und der Korrektor korrigiert den Inhalt, nicht den äußeren Aufbau. Aber ein Ding hast du recht. Bitte halbwegs auf ein Schriftbild achten. macht Absätze. Das gibt auch für euch eine gedankliche Struktur, macht Überschriften. Kein Mensch grätscht dir rein als Korrektor und sagt, jetzt hat er da eine Überschrift. Nein, ich bin froh, wenn ich sie. Dann habe ich einen sauberen Aufbau, dann habe ich Absätze, dann weiß ich, was er für einen Gedankengang hat. Schreib, denk an die Aufbauten. Wie machen wir es? Wir werfen die Fallfrage auf, wir schreiben eine Definition hin, wir subsumieren und machen Ergebnis. Wenn du das schon mal einhältst, ist es top. Klar, wenn du keine Definition kannst und auch nicht subsumieren kannst, dann hilft dir der Rest auch nicht so wirklich. Und wenn es halt ein Tag vor der Klausur ist, dann sind wir doch ganz ehrlich, zur Corona-Zeit schenk dir ein Bier ein, schau eine Nacht Netflix durch, damit hast du mehr erreicht, als wenn du dir jetzt die Panik schickst und am Morgen brichst du am besten den Schreibfinger und holst dir einen Attest oder so. Also ich muss ganz ehrlich sein, dass ich dir jetzt da einen Tipp geben kann, wie kannst du mit möglichst wenig in die Klausur irgendwie bestehen. Quatsch, also das kann ich nicht. Also lest dir meinetwegen noch ein Skript durch, wenn du dich dann wohler fühlst und sagst, so, jetzt gehe ich rein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht nicht ganz so optimal wird, ist dann doch höher.
Okay, und wie unterscheidet sich jetzt dieses Lernen jetzt meinetwegen im früheren Semester von der Examensvorbereitung? Klar, die Examensvorbereitung ist länger. Sollte man da auch anders lernen, als man vorher gelernt hat, oder sollte man so, wie man gelernt hat, das beibehalten?
Ja, das ist auch wieder jetzt eine Frage, wie hast du früher eben gelernt? Ich meine, wenn du, seien wir ehrlich, der Student lernt auf die Klausuren. Der lernt nicht darum, oh, ich möchte das ganze Recht jetzt wissen und ich möchte das auch verstehen, das tun die wenigsten, sondern man lernt von Klausur zu Klausur. Ich möchte erstmal den Grundkurs bestehen, Zwischenprüfung, Übung oder was auch immer. So lernt der Student oder der Großteil der Studenten. Und diese Lernstruktur, ich habe jetzt das abgeschlossen, also vergesse ich es gleich wieder. Das konterkariert dir natürlich dein Lernen später zum Examen. Und zum Examen hin musst du vielleicht dran denken, okay, ich habe ja jetzt so halbwegs das ganze Wissen, ich bin komplett mittlerweile. Und jetzt musst du diese Struktur finden, dass du das gesamte Wissen in einer gewissen Zeit lernst und dann wiederholen kannst. Ich sage jetzt mal, wie es ich gemacht habe. Ich hatte meine Karteikarten und es war ungefähr, in einem Monat hatte ich den ganzen examensrelevanten Stoff einmal durch. Und dann habe ich wieder von neu angefangen. Und das waren ständig die gleichen Repetierungen, damit ich immer wieder drauf war. Und natürlich Klausuren immer schreiben. Ich hatte immer einen Tag, wo ich eine 5-stündige Klausur geschrieben habe. Das machst du in den frühen Semestern sicherlich nie, die 5-stündige Klausur. Aber auch da konsequent sein. Schreib diese 5-stündigen Klausuren. Weil dann habt ihr auch eine Erfahrung, wie kannst du Sachverhalte lesen. Weil das Wichtigste ist doch, im Sachverhalt zu finden, was sind jetzt die Wörter, die ich wirklich brauche. Jeder Korrektor oder jeder Klausurersteller hat am Anfang das, was er prüfen möchte, seine Tatbestände, und daraus bastelt er den Sachverhalt. Und du musst es verstehen, in dem Sachverhalt die Wörter zu finden, die Soundwörter, die du dann in dein Schema wieder reinprüfst und dann sauber durchprüfen kannst. Wenn du das gelernt hast, schreibst du im Regelfall wirklich gute Arbeiten. Das muss man tatsächlich sagen. Und das kannst du nur, wenn du dieses Klausurentraining komplett machst und auch, dass du diese 5 Stunden machst, weil du dann einschätzen kannst, wie ist mein Time-Management. Denn ich sage auch ganz offen, ich habe für Fälle, gerade im Zivilrecht zum Beispiel im Examen, ich habe nie vor 2 Stunden angefangen. Ich habe die ersten 2 Stunden waren für mich sauberes Durcharbeiten, Gliedern, meinen roten Faden finden durch und dann kommt das Runtergeschmiere. Und ich habe, glaube ich, in einem Zivilfall habe ich, glaube ich, 2-3 Viertelstunden meine Groblösung gemacht und habe ich einfach runtergeschrieben. War super, war top geklappt. Und im Strafrecht beispielsweise kannst du nicht ganz so viel Zeit lassen, weil du halt einfach viel mehr Stoff hast. Da musst du halt schauen, also ich sage es mal so ganz stumpf, nach 1,5 Stunden spätestens, weil sonst wird es dann eng. Also das wäre so auch sowas, was ich empfehlen kann.
Super.
Gut, dann muss man sagen, es war ein sehr, sehr interessantes Interview. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und eine Sache, die wir unsere Interviewpartner immer fragen, weil wir halt auch so ein diverses Feld haben und jeder hat einen anderen Blick auf diesen ganzen Bereich, fragen wir, wen würdest du uns empfehlen, mit wem wir sprechen sollen als nächstes? Hast du 1-2 Leute, wo du sagst, die sind sehr interessant, die haben viel zu erzählen für uns, die können uns viel mitteilen und Tipps geben. Wen sollen wir als nächstes interviewen?
Jetzt ist natürlich die Frage, aus dem juristischen Bereich oder generell, oder ist das völlig
das
egal?
Das kann ruhig, das ist egal. Ganz gleich, wie du, was du sagen würdest, was besser ist, was interessanter ist, das kann aus beiden Bereichen sein.
Also, mir fallen natürlich im ersten Blick, wenn man immer juristisch denkt, auch juristische Personen ein. Also wer nicht verkehrt vielleicht mal ist, weil er auch so einen anderen Blickwinkel hat, ist zum Beispiel Social Media Anwalt, den finde ich ganz cool. Das ist Marc Maisch aus München, der so ein bisschen natürlich auch wieder das rechtliche Thema, aber auch diese Digitaltrends so ein bisschen auch mitmachen kann, der sich da sehr gut auskennt. Oder wer auch so ein Digital Native so ein bisschen ist, ist Dominik Herzog, auch ein sehr guter Freund, auch in München ansässig, der auch so ein bisschen so self-made man ist, muss ich sagen, der kann ja auch so ein bisschen so Unternehmertum und auch wieder so, er berät auch Unternehmen, auch das kann ich mir sicherlich über den juristischen Tellerrand hinaus recht interessant vorstellen. Und jetzt vielleicht, natürlich hätte ich jetzt auch ganz viele Strafverteidiger-Kollegen, bloß als die Frage, dann habt ihr wahrscheinlich das Gleiche oder was Ähnliches. Deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, ich gehe mal auf eine andere juristische Schiene. Das wäre jetzt so meine Überlegung.
Super, vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Dann bedanken wir uns für die Zeit, die du dir genommen hast. Und noch einen schönen Tag.
Ich sage danke, dass ich bei euch sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch was. Macht es gut und schöne Zeit.
Danke dir. Ciao. Tschüss.